Oktober ist's, der Wind fegt übers Land, die Blätter fliegen durch die Luft, die Bäume werden kahl geklaubt. Es ist Zeit, mal wieder aufzuräumen. Herzlich willkommen zu unserer Oktoberausgabe von Aram Online Audio. In dieser Ausgabe habe ich einige Beiträge für Sie zusammengestellt, in denen es etwas ums Aufräumen geht, ums Entrümpeln. Sie werden etwas hören über die Beziehung zu unserem Vater und wie sie unser Leben prägt. Sie hören etwas über Männer in der Kirche oder warum sie vielleicht gerade nicht in der Kirche sind. Und wir hätten gern Ihre Meinung und Ihre Ideen, wie man das ändern könnte oder Ihre Erfahrungen auch, die Sie selbst gemacht haben. Und schließlich gibt's noch ein wichtiges Thema von jemandem, der es wissen muss. Arno Backhaus lässt sich ganz ernsthaft über das Thema Humor aus. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Viele Männer haben und hatten große Probleme mit ihren Vätern. Sie leiden darunter, dass sie in ihrer Kindheit und teilweise bis heute niemals wirklich von ihren Vätern geliebt wurden. So tragen sie ungeheilte Wunden mit sich, zum Leidwesen für sich und häufig auch für ihre Familien. In seinem Buch »Geistliche Väter« geht Dan Schaffer diesem weitreichenden Problem nach. Er versucht, die verschiedenen Hintergründe zu beleuchten, um sich davon ausgehend um Lösungsvorschläge zu bemühen. Dan Schaffer ist Gründer und Leiter der Männerarbeit Building Brothers und wohnt mit seiner Frau in Colorado in den USA. Sie hören einen leicht überarbeiteten Buchauszug aus dem Kapitel »Das Vatervakuum«. Das Vatervakuum resultiert aus den persönlichen Wunden, die unsere Väter bei uns hinterlassen haben. Werden wir bedroht oder verletzt, so stellen wir unseren Wert und unsere Kompetenz in Frage. Dieses Vakuum, ein Raum, in dem nichts ist, versucht stets, sich mit etwas zu füllen. Viele von uns versuchen es mit Dingen zu füllen, die unser Ego streicheln und die uns das Gefühl vermitteln, dass wir würdig und wertvoll seien. Diese Leere macht uns empfänglich für suchtähnliche Verhaltensmuster. Wir werden zu Alkohol, Drogen, Sex, Arbeit, Macht, Geld und so weiter gezogen. Ich glaube, dass sich in jedem von uns in einem gewissen Maß ein solches Vatervakuum vorfinden lässt. Manche mögen Väter gehabt haben, die sich darum bemühen, die Liebe Gottes weiterzugeben. Bei solchen Menschen wird dieses Vakuum gering sein. Andere wiederum, deren Väter abwesend, distanziert oder missbrauchend waren, werden ein großes Vakuum in sich tragen. Egal wie groß dieses Vakuum ist, in jedem Fall muss es durch unseren Vater Gott gefüllt werden. Wenn wir ihm gestatten, dass er in geeigneter Weise diese Leere ausfüllt, so können wir neue Erfahrungen des Selbstwertes, der Heilung und neuer Freiheit machen. Tun wir es nicht, so werden die ungeklärten Dinge mit unseren irdischen Vätern uns davon abhalten, dass wir eine vollständige und enge Beziehung zu unserem himmlischen Vater und den Menschen, die wir lieben, haben. Egal wohin auf der Welt mich meine Reisen geführt haben, überall konnte ich sehen, welch dringendes Bedürfnis vorherrscht, um den Segen des Vaters zu erlangen. Es ist unverkennbar, dass Männer und Frauen, die gleichermaßen mit diesem Vatervakuum zu kämpfen haben, sich nach einer positiven Vaterfigur in ihrem Leben sehnen. Wenn Väter also solch eine Kraft über unser emotionales Wohlergehen haben, wie sehr werden sie dann unser geistliches Wohlergehen beeinflussen? Während ich mir auf meinen Reisen die Geschichten der Männer angehört habe, wurde es für mich immer klarer, dass unsere Wahrnehmung Gottes ganz stark geprägt ist durch unsere Beziehung mit unserem irdischen Vater. War der Vater eine distanzierte Person, so erwarten wir Gleiches von Gott. War der Vater rechthaberisch, so ist auch Gott für uns rechthaberisch. Verließ uns der Vater, so befürchten wir, dass auch Gott uns verlassen wird. Viele von uns haben Abstand zu Gott, unserem himmlischen Vater, gehalten, da wir niemals die wirklich tiefgreifenden Dinge mit unserem irdischen Vater gelöst haben. Als Jesus durch Johannes getauft wurde und aus dem Wasser wieder auftauchte, stieg der Heilige Geist als Taube herab. Im Matthäusevangelium heißt es: Und eine Stimme vom Himmel her sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich möchte Ihnen nun einige Fragen in Bezug auf diesen Abschnitt stellen. Zu welchem Zeitpunkt im Dienst von Jesus wurde diese Aussage über ihn getroffen? War es nicht ganz zu Anfang? Hatte er irgendetwas getan, um sich diese Segnung und Bestätigung zu verdienen? Nicht im weltlichen Sinne. Er hatte noch keine Kranken geheilt und keine Wunder vollbracht. Ich möchte an dieser Stelle zeigen, dass hier eine Bejahung der Person und nicht seiner Leistung stattfand. Wir neigen dazu zu glauben, wir könnten die Anerkennung unseres Vaters dadurch gewinnen, dass wir die richtigen Dinge tun. Haben Sie nicht auch schon versucht, ein gutes christliches Leben zu führen, bei dem es Ihnen darum ging, die richtigen Dinge zu tun, um die Anerkennung von Gott erfahren zu können? Falls dies das Vorbild ist, falls es das ist, was Gott für seinen eigenen Sohn tat, ihn nämlich für seinen eigenen Dienst freizusetzen, wie wichtig ist es für uns, dass wir an diesen Punkt gelangen, die Segnungen von Gott, dem Vater, anzunehmen? Lässt sich dieser Segen auch auf Sie anwenden? Ich denke schon. Im 8. Kapitel des Römerbriefs, Verse 16 bis 17, schreibt Paulus: Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir also Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Diese Passage etabliert den Wert der Segnungen Christi durch Gott, den Vater. All das, was Christus zugesprochen war, gehört Ihnen und mir. Warum? Kraft unserer Adoption in die Familie Gottes. Lassen Sie mich noch einmal fragen: Bezieht sich dieser Segen auch auf Sie? Haben Sie jemals Segen durch Ihren irdischen Vater empfangen? Auf die meisten von uns trifft dies nicht zu. Als ich 48 Jahre alt wurde, erhielt ich eine ganz spezielle Geburtstagskarte von meinen Eltern. Ich weiß nicht, was sie dazu bewegte, außer dass es der Geist Gottes gewesen sein muss, aber beide hatten sich hingesetzt und Dinge über mich geschrieben. Sie schrieben davon, was ihre Empfindungen gewesen waren, als ich noch im Mutterleib war, und wie sie mich Gott versprochen hatten. Dinge, von denen ich nie zuvor gehört hatte. Sie schrieben keine Absätze, sondern nur 3 oder 4 Sätze. Aber sie bestätigten, dass Gott mich bereits als seinen Sohn bestätigt hatte. Das half mir, mich erneut auszurichten und den Absichten Gottes in meinem Leben Raum zu geben. Im Alter von 48 Jahren las ich eine Geburtstagskarte, bei der mir die Tränen über das Gesicht liefen. Und warum? Ich empfand, dass ich bereits den Segen meines Vaters empfangen hatte. Nun aber erlebte ich die Kraft kontinuierlicher Neubestätigung und kontinuierlichen Segens. Es gibt keine obere oder untere Altersgrenze in Bezug auf dieses innewohnende tiefe Bedürfnis der Anerkennung durch unseren Vater. Wir müssen zu dem Punkt gelangen, an dem wir den Segen Gottes annehmen können, um ihn danach zu gestatten, durch uns diesen Segen des Vaters an andere weiterzugeben. Wenn wir als Männer keine Heilung für unser Vatervakuum empfangen und ungeheilt diesen Segen an andere weitergeben, so werden wir nachfolgende Generationen verletzter Menschen um uns herum sehen, die auf künstlichen oder unbefriedigten Wegen nach einer solchen Bestätigung suchen. Viele von denjenigen, die in Drogen- oder Alkoholmissbrauch gefangen sind, sexuelle Fantasien haben oder alle möglichen anderen suchtähnlichen Charakterzüge aufweisen, versuchen auf diese Weise zu beweisen, indem sie sich selber Streicheleinheiten zuführen, dass sie wertvoll sind. Hierbei behaupte ich nicht, dass Vaterlosigkeit all diese schädigenden Verhaltensmuster hervorbringt. Was ich jedoch sage, ist, dass wir hierdurch anfälliger zu sein scheinen. Es macht Männer anfällig für Pornografie. Es macht Männer anfällig für Alkoholmissbrauch und Drogen, für Arbeitswut und Materialismus. Es macht unsere Töchter anfälliger für schädigende sexuelle Aktivitäten. Das Fehlen eines solchen Segens scheint Frauen viel leichter in eine süchtig machende Beziehung zu treiben und Männer zu suchtähnlichen Verhaltensformen. Durch das Geschenk dieses Segens kommt Freiheit. Männern, die gute Väter hatten, fällt es oft schwerer, die tiefe Leere zu verstehen, die andere Männer empfinden. Sie blicken auf diese Männer und sagen: Was stimmt mit euch nicht? Ohne das eigene Vatervakuum erfahren zu haben, können sie nicht die Wichtigkeit und Größe desjenigen Vatervakuums nachempfinden, das die meisten Männer erleben. Meinen Beobachtungen nach kämpfen zwischen 70% und 90% der Männer und Frauen in den Gemeinden in unterschiedlichem Maße mit einem Vatervakuum. Einige leiden sehr offensichtlich, bei anderen ist es weniger stark. Dennoch hindert es sie daran, in die Fülle dessen zu gelangen, in der Gott sie haben möchte. Können Sie erkennen, wie wichtig es ist, diesen Segen weiterzugeben? Können Sie sehen, wie fundamental es für uns ist, dass wir zu Männern werden, die genügend Heilung empfangen haben, um sich von Gott gebrauchen zu lassen, um seine Heilung an viele andere weiterzugeben, die diese dringend benötigen? Indem Sie diese Heilung erfahren, will Gott Ihnen Gelegenheit geben, die Kraft dieses Segens an andere weiterzugeben. Werden Sie diese Gelegenheit ergreifen? Im Folgenden hören Sie den dritten Teil eines Vortrags von Arno Backhaus. Die ersten beiden Teile können Sie in unserer April- und Juni-Ausgabe nachhören. Die Ausgaben finden Sie auf unserer Website unter www.adam-online.de. Klicken Sie einfach auf Downloads und dann auf Adam Online Audio oder über den iTunes Store.
Ewigkeit wird mit Freude ausgefüllt sein, nicht mit Erbsenzählerei. In Lukas 6, Vers 21 können wir lesen: Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist unser Ziel. Am Ende steht die Freude bei Gott. Kommt jemand zum Pfarrer: Herr Pfarrer, werden wir droben unsere Lieben wiedersehen? Pfarrer: Ja, die anderen aber auch. Der Vorteil vom Lachen: Es kostet kein Geld und braucht keinen Platz. Der wesentliche Vorteil des Humors: Humor hält fit. Und ausgiebiges Lachen ist gesund für Körper und Seele. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit kann einem Menschen die letzte Kraft rauben. Das wusste auch schon der weise König Salomo in Sprüche 17, 22. Da können wir lesen: Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Und auch Mediziner bestätigen immer wieder: Wer viel lacht, der lebt gesund. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Lachen entspannen und Stress verhindern kann. Schon ein bloßer Lacher wirkt sich positiv auf die Blutzufuhr im Gehirn aus. Beim richtigen Lachen erreicht der Atem eine Stundengeschwindigkeit von etwa 100 Kilometer und erhöht damit den Gasaustausch der Lunge um das 3- bis 4-fache. Kann man nachlesen, ich bin kein Arzt. Häufiges Lachen und Sinn für Humor hat positiven Einfluss auf Herz und Gefäße. Lachen stärkt das Immunsystem. In der Studie verglichen Wissenschaftler den Humor von 150 Personen, die entweder bereits an einem Herzinfarkt litten oder sich einer Bypassoperation unterzogen hatten, mit denen von 150 Personen gleichen Alters ohne Herzprobleme. Das Ergebnis zeigte, dass die Herzpatienten um 40% seltener lachten als ihre gesunden Altersgenossen, die gerne und in vielen Situationen lachten. Die deutschen Lachtatsachen stimmen eher traurig, trotz der Booms von Comedy-Shows. Eine Untersuchung hat ergeben, dass Kinder bis zu 500 Mal am Tag lachen. Die werden von uns aber ganz schnell gebremst. Ihr kennt alle den Spruch, hörst du auf zu lachen? Was gibt's denn da zu lachen? Kennen wir alle. Der durchschnittliche Mensch lacht, Erwachsene, der durchschnittliche Erwachsene lacht etwa 6 Minuten noch, 20 Mal täglich, Frauen etwas mehr. Ihr wisst auch, warum Frauen länger leben. Hat damit zu tun, weil Gott die Zeit, die Frauen im Rückwärtsparken vertun, nochmal hinten dran. Warum Mose 40 Jahre durch die Wüste geirrt ist, weil Männer zu stolz sind, nach dem Weg zu kommen. Also, heute lacht der Erwachsene etwa täglich circa 6 Minuten. In den 50er Jahren waren es noch 18 Minuten und richtig gesund wird es erst ab 20 Minuten. Gut, da habt ihr heute schon mal 4 Minuten, habt ihr schon mal, könnt ihr schon mal abhaken, habt ihr heute noch 16 Minuten vor euch. Manche denken vielleicht, das Leben ist hart, was gibt es da zu lachen? Vielleicht sollten wir Christen uns immer wieder an Psalm 126 erinnern. Da steht, der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Man kann sich den ganzen Tag aufregen, man ist aber nicht verpflichtet dazu. Das ist ein Spruch, mit dem ich auf der Straße stehe. Freude ist angesagt, wir sollen uns freuen, wir sollen an Gott denken und dann sollen wir fröhlich sein. Luther nannte die Freude den Doktorhut des Glaubens. Manchmal, wenn ich im Gottesdienst predige und erzähle einen Witz, zum Beispiel, ne, was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet geschaffen hat? Essen ist fertig. Sage ich manchmal, wenn die Leute lachen, sage ich, bitte nicht lachen, das ist ein Gottesdienst. Die zucken auch gleich zusammen. Ja, richtig, hat man ganz vergessen. Manche wissen nicht, ob ich das ernst oder ironisch meine. Ein fröhliches und unbefangenes Lachen während der Predigt wird leider oft als innerkirchlicher Betriebsunfall angesehen. Haben wir denn als Christen nichts zu lachen? Nicht mehr erst eine rote Pappnase aufsetzen, um lachen zu dürfen? Oder 10 Promille Blut im Alkohol oder Alkohol im Blut haben, um lachen zu können? Manchmal hätte ich Lust, im Kölner Dom einen Lachsack zu starten. Hätte die Lachsäcke? Einfach so mittendrin. Einfach so mal starten. Den kann man ja nicht ausstellen. Was machen die Bodyguards? Da sehen wir so Bodyguards, die passen auf, dass da nichts passiert. Was machen die damit mit dem Lachsack? Packt er sich unter die Kutte, läuft raus? Ist ja auch witzig, oder? Da kann er auch gleich auslachen. Oder tritt er mit, tritt er auf den Sack drauf und macht ihn kaputt? Es bleibt witzig. Gibt es im Kölner Dom nichts zu lachen? Der geschickte Taschendieb hat dem Beichtvater schon die goldene Taschenuhr geklaut, bevor der ihn überhaupt nach seinen Sünden fragt. Dachte, ich habe geklaut. Sagte, was hast du geklaut? Sagte, eine goldene Taschenuhr. Sagte, wenn ich dich von deinen Sünden freisprechen soll, musst du sie zurückgeben. Sagte, ich gebe sie, hier ist sie. Sagte, ich will sie nicht haben, du musst sie dem Bestohlenen geben. Sagte, dem habe ich sie schon gegeben, der will sie nicht.
Kannst du behalten.
Emmerich Adam ist Diplomtheologe, Chefredakteur von Adam Online und verheiratet und hat 3 Kinder. Der folgende Beitrag erschien in der Printausgabe Adam Online 2. Er stellt einen Diskussionsbeitrag dar zur Frage von Mann und Kirche. Wann waren Sie das letzte Mal in einer christlichen Kirche oder Gemeinde? Schon lange her? Oder gehören Sie etwa zu den 15% der regelmäßigen Kirchgänger in Deutschland? Vorne ein Mann, hinten Frauen. So präsentieren sich viele Gottesdienste. Besonders Männer scheinen einen großen Bogen um die Kirchen und Gemeinden zu machen. In den Gemeinden, die ich kenne oder besuche, finde ich meistens das gleiche Bild. Vorne steht in der Regel ein Mann, Priester, Pfarrer oder Pastor. Im Hintergrund, Kirchengemeinderat, Gemeindeälteste, Mitarbeiter, wirkt eine mehr oder weniger gemischte Truppe aus Männern und Frauen. Und in den Kirchenbänken bzw. auf den Gemeindestühlen sitzen mehrheitlich Frauen und Kinder. Eine Schräglage, oder? Es mag vielleicht stimmen, dass in der Regel Frauen religiöser eingestellt sind als Männer, aber erklärt das hinreichend die männliche Abwesenheit in der Kirchen- und Gemeindelandschaft? Denn es gibt sie ja, die Männer, die sich durchaus Gedanken machen über Leben und Tod, über Gott und Glauben. Und das sind gar nicht so wenige. Immer wieder begegnen mir oder schreiben mir solche Männer, und so manches christliche Männertreffen ist ausgebucht. Aber sind das alle Männer, die brav in ihre Kirche oder Gemeinde gehen? Nein, eben nicht. Jedenfalls nicht unbedingt. Lassen Sie mich ein paar Thesen formulieren zur Abwesenheit des Mannes in den Kirchen und Gemeinden. Es handelt sich nur um Thesen, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Wir von Adam Online wollen ja keine fertigen Antworten auf alles liefern, sondern vor allem auch Gedankenanstöße geben. Erstens. Viele Gottesdienste sind von ihrer Gestaltung und Ausrichtung her lieb, nett und harmlos. Nicht besonders attraktiv für gefährliche Männer. Zweitens. Viele Predigten sind einschläfernd oder lebensfremd oder beides. Mit dem Leben des Mannes, mit seinen alltäglichen Kämpfen, haben sie oft nicht viel zu tun. Drittens. Die Lieder sind oft schwer zu singen, zumindest mit einer Bassstimme. Vom Stil und Inhalt her wirken sie oft rührselig, kindlich oder scheinen einen ruhig stellen zu wollen. Nicht geeignet für Machertypen. Viertens. In den meisten Gemeinden wird viel Entspannung oder umgekehrt zwar viel Mitarbeit angeboten und gefordert, aber Männer suchen in der Regel andere Herausforderungen als noch mehr Sitzungen in irgendwelchen Gremien oder Mitarbeit in der Kinderbetreuung. Fünftens. Das Programmangebot ist zwar oft vielfältig, aber selten ist etwas dabei, was Männer wirklich begeistern könnte. Sechstens. Sobald Männer in Gemeinden männlich auftreten, zum Beispiel indem sie klar auf Missstände hinweisen, nicht alles mitmachen oder einfach nur laut werden, werden sie oft als bedrohlich oder zumindest unbequem empfunden und lieber gemieden. Siebtens. In den wenigsten Gemeinden gibt es über viele Jahre hinweg eine wirkliche Entwicklung. Nach einigen Jahren scheint sich alles zu wiederholen oder man hat sich eingerichtet. Das macht es Männern schwer, auf Dauer zu bleiben. So, und jetzt sind Sie gefragt. Schreiben Sie uns, was Sie von diesen Thesen halten. Können Sie sich in der einen oder anderen These wiederfinden? Oder machen Sie ganz andere Erfahrungen? Haben Sie weitere Thesen zur Abwesenheit des Mannes? Schicken Sie uns Ihre Meinung, Ihre Ideen an redaktion@adam-online.de. Diese Ausgabe von Adam Online Audio ist zu Ende. Wir würden uns freuen, wenn wir von Ihnen eine Rückmeldung erhalten, vielleicht zu den Thesen Emmerich Adams in dieser Ausgabe oder auch allgemein, wenn Sie uns einfach etwas zu unserem Podcast schreiben wollen. Richten Sie bitte Ihre Antwort an redaktion@adam-online.de oder, wenn Sie es gern anders möchten, podcast@adam-online.de. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Blondine betritt die Geschäftsräume eines Hamburger Bankhauses und bittet um ein Gespräch mit dem Kreditsachbearbeiter. Als sich dieser einen Augenblick später bei ihr vorstellt, bringt sie ihr Anliegen vor. Sie müsste für 2 Wochen geschäftlich in die USA und bräuchte unbedingt einen Kredit über 5.000 Euro. Nach kurzer Bedenkzeit erhält sie eine Antwort.
Kein Problem, aber eine Kreditsicherheit würden wir schon gern sehen.
Daraufhin zückt die Blondine ihren Rolls-Royce-Schlüssel und übergibt auch den Kfz-Brief mit den Worten:
Der Wagen steht vor der Tür.
Die Bank akzeptiert staunend die Sicherheit. Wann bekommt man schon mal einen 250.000 Euro teuren Wagen als Kreditsicherheit? Die Blondine verlässt mit 5.000 Euro die Bank. Wenig später fährt ein Mitarbeiter der Bank den Wagen in die hauseigene Tiefgarage. Zwei Wochen später erscheint die Blondine, zahlt den Kredit in Höhe von 5.000 Euro zuzüglich 25,31 Euro Zinsen auf ihr Konto ein. Der Kreditsachbearbeiter, der sie in den Geschäftsräumen abfängt, spricht sie an.
Meine Dame, wir freuen uns, dass Sie wohlbehalten aus den Staaten zurückgekehrt sind und auch unser gemeinsames Geschäft so reibungslos abgelaufen ist. Aber ein bisschen irritiert sind wir schon. Unsere Kreditabteilung hat bei der Nachbearbeitung festgestellt, dass Sie Multimillionärin sind. Und dabei verwirrt uns schon, dass Sie sich von einer Bank 5.000 Euro borgen.
Die Blondine antwortet:
Junger Mann, Sie müssen noch viel lernen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 2 Wochen in die Staaten. Wo könnten Sie hier in Hamburg für nur 25,31 Ihren Wagen 2 Wochen parken und ihn obendrein unversehrt wiederbekommen?
Hm.